Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und diesen Themen.
Mindeststandard. Ethische Leitlinien für künstliche Intelligenz sollen die Bürger schützen. Maschinensklave. Der KI-Einsatz hat enorme Risiken für die Freiheitsrechte. Wolkenheim. Google feiert das verteilte Rechnen und Speichern mit seiner Nextcloud-Konferenz. Haftpflicht. Warum Plattformbetreiber mehr für die Verbraucher tun müssen. Und das digitale Logbuch. Beugehaft.
Wir können uns nicht einer Logik von Maschinen unterwerfen, die am Ende die Freiheitsrechte des Einzelnen ausblenden.
Stefan Brink sagt das. Er ist der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit in Baden-Württemberg und er fasst so einen zentralen Gedanken der Hambacher Erklärung zur künstlichen Intelligenz, die auf der 97. Konferenz der Datenschützer von Bund und Ländern beschlossen wurde, zusammen. Wenige Tage später stellte die Europäische Union dann ethische Leitlinien für vertrauenswürdige künstliche Intelligenz vor. Die Bundesregierung will ihre im Dezember vergangenen Jahres vorgestellte KI-Strategie demnächst noch um ethische Erläuterungen erweitern. Was bringen uns all diese Papiere mit ethischen Überlegungen zur künstlichen Intelligenz, Peter Welchering?
Die meisten bringen uns zumindest keine neuen Erkenntnisse. Die politischen Forderungen, die bleiben dann auch oftmals ziemlich wachsweich. Und nicht selten haben diese Papiere zur Ethik dann einfach reinen Alibi-Charakter. Mit ihnen soll demonstriert werden, schaut mal, so in Sachen KI, da tun wir doch was, wir machen uns sogar Gedanken. Und wenn aus diesen Gedanken dann aber keine politischen Konsequenzen gezogen werden, wenn bei diesen Gedanken dann komplette Begriffsverwirrung herrscht, weil zwischen Heuristik, Algorithmik und Inferenzanalysen eben nicht sauber unterschieden wird, oder wenn nicht einmal ganz klar ist, was eigentlich unter Methoden künstlicher Intelligenz verstanden werden soll, tja, dann wird das natürlich schon sehr schwierig. Die Europäische Union, die hat eine Kommission ein paar Überlegungen anstellen lassen, aus denen keinerlei Gesetzesvorlagen erwachsen sind. Die Entwicklung im KI-Bereich, die wird so weder reguliert noch gesteuert. Das heißt also, es bleibt bei Sonntagsreden. Und weil die Datenschützer in Bund und Ländern diese Ebene der Sonntagsreden verlassen haben, sogar 7 konkrete Forderungen eben an die künstliche Intelligenz formuliert haben, ist eben auch deren Hambacher Erklärung der EU-Kommission und der Bundesregierung auch entsprechend vorgehalten worden von Kritikern. So in der Art, zieht mal aus der Hambacher Erklärung ein paar Konsequenzen.
Ja, und eine Anforderung an die KI aus dieser Hambacher Erklärung hat der baden-württembergische Datenschützer Stefan Brink ja eben schon zusammengefasst. KI darf den Menschen nicht zum Objekt machen. Das hat praktische Konsequenzen.
Wir wollen insbesondere, dass der freiheitliche Aspekt stärker betont wird. Wir sind als Datenschützer natürlich auf einer bestimmten gedanklichen Linie festgelegt. Wir wollen, dass der Einzelne mit seinen persönlichen Daten nach eigenem Gusto umgehen kann. Und wir wollen, dass er nicht sozusagen zum Objekt, zum reinen Objekt von technischen Vorgängen wird.
Erläutert Stefan Brink den Grundgedanken der Hambacher Erklärung der Datenschützer. Werden die dort aufgestellten Anforderungen an künstliche Intelligenz in Gesetzesform gegossen, hätte die Gesellschaft ein sehr wirkungsvolles Steuerungselement für die weitere Entwicklung in Sachen KI in der Hand. Die Freiheit des einzelnen Menschen zu wahren und eben nicht den Entscheidungen einer künstlichen Intelligenz zu opfern, das ist der Hauptgedanke. Und aus dem folgt viel.
Wir gehen davon aus, dass auch im Bereich der KI sehr genau Zwecksetzungen vorgenommen werden können, dass uns sehr genau erklärt werden kann, zunächst auch mal rein theoretisch, wie der technische Ablauf von bestimmten Ausgangsfaktoren zu bestimmten Ergebnissen kommt. Und das muss transparent sein, das muss so sein, dass auch der Bürger, der damit konfrontiert wird, sich jedenfalls eine Vorstellung davon machen kann, wie KI funktioniert und wie er selbst Einfluss nehmen kann auf die Ergebnisse, die dabei erzielt werden.
Der Mensch darf die Kontrolle über Systeme, die mit Methoden künstlicher Intelligenz arbeiten, nicht aus der Hand geben. Verifikationsmethoden, Kontrollsysteme, mit denen genau nachvollzogen werden kann, wie ein KI-System welche Aufgabe oder Entscheidung gerechnet hat, müssen deshalb zum Standard werden. Eine Kontrolle der Trainingsdaten der eingesetzten heuristischen und algorithmischen Verfahren ist ebenfalls unerlässlich. Solche Regelwerke fehlen aber noch. Es müssen aber schnell gesetzliche Vorgaben und klar definierte rote Linien her, die den Einsatz künstlicher Intelligenz auch klar begrenzen. Es geht um die Selbstbestimmung eines jeden Menschen, auch um seine informationelle Selbstbestimmung. Der Einzelne muss entscheiden können, welche seiner persönlichen Daten er freigibt für den Einsatz in KI-Systemen und wie die berechnet und bearbeitet werden sollen. Die Datenschützer widersprechen deshalb sehr klar der Forderung, alle Daten für die Verwendung in KI-Systemen freizugeben. Deshalb steht ihre Hambacher Erklärung auch in einer gewissen Konkurrenz zur ethischen Leitlinie der EU.
Jedenfalls in einer inhaltlichen Konkurrenz. Ganz deutlich, wir haben als Datenschützer sehr stark den Freiheitsaspekt betont und müssen uns natürlich den Vorwurf gefallen lassen, und den tragen wir auch mit Fassung, dass wir bestimmte wirtschaftliche Aspekte oder auch Aspekte der Forschungsfreiheit relativiert haben in unserer Erklärung.
Auch die Freiheit der Forschung über KI-Systeme darf nicht grenzenlos sein. Das sieht auch der Informatikprofessor Carsten Wendland vom Karlsruher Institut für Technologie so. Der Rückbezug auf ethische Prinzipien in der KI-Forschung ist für ihn ganz grundlegend.
Das, was sicherlich eine Hilfe sein kann in unserem Diskurs, ist, dass das Thema der KI-Ethik immer wieder auf den Tisch kommt. Und wenn das dazu führt, dass in Projekten stärker die Frage des ethischen Umgangs mit künstlicher Intelligenz eine Rolle spielt, dann ist das ein Effekt, den wir sehr begrüßen.
Die Hambacher Erklärung hat die Anforderungen dafür auf den Punkt gebracht. Jetzt muss der Gesetzgeber handeln.
Was da an gesetzgeberischen Maßnahmen erforderlich ist, aber auch welches konkrete Regierungshandeln wir brauchen, das wird zurzeit ja auf vielen Konferenzen und Kolloquien, Forschungsprojekten intensiv diskutiert. Gibt es da schon eine Art Grundkonsens, Peter?
Ja, und der scheint darin zu bestehen, dass Europa sich stark absetzen muss vom digitalen Überwachungskapitalismus des Silicon Valley auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch von der Überwachungsgesellschaft, wie die derzeit in China eingeführt wird. In beiden Fällen wird der Einzelne ja von seinen Daten enteignet und der Einzelne wird Entscheidungen unterworfen, die auf Grundlage dieser enteigneten Daten von KI-Systemen getroffen wurden. Dass Europa das nicht will und darf, da besteht tatsächlich ein sehr, sehr grundsätzlicher Konsens.
Die Ethikleitlinie der EU-Kommission wird ja kritisiert, sie sei den Interessen der Wirtschaft zu stark entgegengekommen. Warum geht es bei diesem Vorwurf genauer?
Im Wesentlichen darum, dass die EU-Leitlinie in der Konsequenz vor allen Dingen bei den Trainingsdatensätzen Daten sehr weitgehend zur Verfügung stellen will. Da setzt auch die Hambacher Erklärung dann einen deutlich anderen Akzent. Die geht nämlich von der Datenschutzgrundverordnung aus und fordert, dass der notwendige Umfang eines Trainingsdatensatzes im Vorhinein festgelegt sein muss und begründet werden muss. Außerdem gibt die Hambacher Erklärung dann vollständig anonymen Daten den Vorzug bei der Verarbeitung in solchen Trainingsdatensätzen.
Und was würde das in der Praxis bedeuten?
Ja, es würde zunächst mal die Masse an persönlichen Daten, die wir bisher in der Mustererkennung zum Beispiel einsetzen, ganz deutlich reduzieren. Um etwa in der Kriminalitätsbekämpfung Verhaltensmuster zu trainieren, brauche ich keine persönlichen Daten. Da reichen sogenannte Verlaufsdaten. Vor allen Dingen die großen Internetkonzerne, die sehen das natürlich überhaupt nicht gern, denn die verdienen ja viel Geld mit dem Verkauf der Profildaten ihrer Nutzer. Und das sind eben überwiegend persönliche Daten.
Ja, schauen wir mal auf das selbstfahrende Auto. Da weisen die Verkehrspolitiker darauf hin, dass hier enorme Mengen an Trainingsdaten aus realen Autofahrten nötig seien.
Ja, und genau die lassen sich oft nicht anonymisieren, weil aus den Fahrstrecken, weil aus dem Fahrverhalten und den ganzen technischen Angaben zu Fahrzeug und Straße die Identität des Fahrers sehr leicht ermittelt werden kann. Da würde aus der Hambacher Erklärung dann folgen, dass Daten, die aus Fahrsimulationen gewonnen wurden, als Trainingsdaten verwendet werden sollen.
Wie werden denn die Diskussionen und die Vorschläge von den Mitgliedern der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz im Deutschen Bundestag aufgenommen?
Individuell gesehen sehr, sehr unterschiedlich, und ich habe da wirklich mit vielen Abgeordneten gesprochen. Institutionell gesehen noch überhaupt nicht. Und das bedeutet, dass wir auch so schnell noch nicht mit gesetzlichen Regelungen rechnen können. Das hat aber auch damit zu tun, dass wir in der Politik, nicht nur in der Politik, aber vor allen Dingen in der Politik, eine wirklich heillose Begriffsverwirrung in Sachen KI haben. Da werden eben heuristische Verfahren den algorithmischen Methoden zugeschlagen, reine Wahrscheinlichkeitsrechnungen, die gehen schon mal als KI-Anwendung durch. Und da brauchen wir wirklich erstmal eine fachliche Diskussion, um zu entmystifizieren, die reinen Marketing-Sprüche wegzubekommen und eben eine saubere Begrifflichkeit hinzukriegen.
Peter Welchering über künstliche Intelligenz und ethische Leitlinien. Danke.
Forschung aktuell.
Folgen Sie uns auf Twitter
unter DLF Forschung.
Wenn es um Cloud Computing geht, dann denkt man ja als erstes an die großen Anbieter wie Amazon mit AWS, Microsoft mit Azure oder auch an T-Systems, wenn es denn aus deutschen Landen sein soll. Der Suchmaschinenriese Google dagegen ist in seiner Wahrnehmung eher ein riesiges Portal mit Diensten, die in der Cloud laufen, als selbst ein Cloud-Anbieter. Doch dieser Eindruck täuscht, wie die diesjährige Konferenz im eigenen Haus namens Google Cloud Next zeigt. Das Unternehmen präsentiert sich da als universelle Anlaufstelle für die Cloud-Nutzung, sozusagen als Wolkenheim, findet mein Kollege Jan Rehm.
Die Cloud, so spotten Kritiker, sei nichts anderes als lediglich die Computer anderer Leute oder Unternehmen. Zwar ist das technisch korrekt, allerdings auch etwas zu kurz gegriffen. Es geht vor allem darum, Rechenkapazitäten möglichst leistungsfähig und skalierbar bereitzustellen und zu nutzen. Mit der Serverless Cloud soll sogar der Blick auf eben diese echten Computer verschwimmen. Dahinter verbirgt sich für den Nutzer das Konzept, nur noch Rechenleistung über definierte Schnittstellen zu buchen. Welche Technik im Hintergrund läuft und unter welchen Umständen, soll ihm egal sein. So kann sich der Anwender auf das konzentrieren, was für ihn am wichtigsten ist: sein Produkt und seine Angebote. Doch das Konzept hat auch Risiken, erklärt Eyal Manor, Vizepräsident Cloud bei Google.
Die Verwaltung von Hybrid- oder Multi-Cloud-Umgebungen kann unglaublich herausfordernd und komplex sein. Es besteht das sehr realistische Risiko, dass man sich abhängig macht, wenn man nur auf einen Anbieter setzt. Analysten meinen, dass 88% der Unternehmen deswegen eine Multi-Cloud-Strategie verfolgen. Doch das belastet die Entwickler, weil sie viele Schnittstellen betreuen müssen. Personal wird gebunden, die Kosten steigen.
Hier will Google ansetzen und präsentierte auf seiner hauseigenen Konferenz Cloud Next den Dienst Ansys. Ansys soll eine Cloud-Service-Plattform sein, die es Unternehmen ermöglicht, den oder die Cloud-Anbieter flexibel auszuwählen, ohne sich über Schnittstellen oder Ähnliches Gedanken machen zu müssen. Thomas Kurian, Chef der Cloud-Sparte bei Google, erklärt, man habe darauf gehört, was die Kunden wollen. Und das sei
the ability to have a technology stack.
Eine Technologie, bei der es egal ist, ob die Anwendung im eigenen oder fernen Rechenzentrum läuft. Eine Hybrid Cloud. Ein einziges Programmiermodell, das die Flexibilität hat, Workloads ohne Änderungen sowohl zu Google Cloud als auch zu anderen Cloud-Anbietern zu verschieben. Eine Plattform, die es ihnen ermöglicht, diese komplexe Infrastruktur mühelos zu betreiben und mehrere Clouds in einer einzigen, konsistenten Art und Weise zu sichern und zu verwalten.
Wie ernst es Google damit ist, zeigt die Zahl der eingeladenen Sprecher anderer Cloud-Unternehmen, darunter Top-Manager von Cisco und VMware, die auf der Konferenz ihr Bekenntnis zu Ansys abgaben. Außerdem priesen zahlreiche Unternehmensvertreter die Vorteile der hybriden Cloud über mehrere Anbieter hinweg. Das nicht um die Technik kümmern müssen, ist auch der Kern einer weiteren Neuvorstellung von Google, die ebenfalls in den Bereich Serverless Computing fällt. Mit Cloud Run stellt der Konzern eine erste Vorversion seines Angebots für spezielle Webanwendungen als Teil von Ansys vor. Einen der Vorteile von Cloud Run erläutert Chen Goldberg, Engineering Director bei Google.
In Ansys führen wir Cloud Run ein, mit dem wir ein automatisiertes Verfahren bieten, das den Kunden innerhalb weniger Minuten direkt vom Code zu einer Webanwendung bringt, ohne sich um die technischen Hintergründe kümmern zu müssen. Unsere Großkunden haben Zehntausende Entwickler, die nicht Experten irgendeiner Cloud-Plattform sein sollen. Sie sollen sich viel mehr auf ihre Anwendung konzentrieren und dort innovativ sein können, wo es sich auf ihr Geschäft auswirkt.
Solche wie auch andere Anwendungen sollen nur einmal entwickelt werden müssen und anschließend dank der Plattform in jeder angeschlossenen Cloud lauffähig sein. Damit entwickelt sich Google vom Cloud-Anbieter zur Herbergsmutter anderer Wolken und schafft eine Art Wolkenheim.
Über die Nextcloud-Konferenz von Google diese Woche in San Francisco berichtete Jan Rehm. Mit wem habe ich es hier eigentlich zu tun? Diese Frage kann man sich ja bei der einen oder anderen Sharing-Plattform schon einmal stellen. Denn nicht immer ist ja klipp und klar, mit wem man bei der Buchung eines Fahrdienstes oder eines Ferienapartments ins Geschäft kommt. Intransparenz und unklare Rollenverteilung machen es den Verbrauchern im Falle eines Falles auch nicht unbedingt leicht, die eigenen Rechte dann durchzusetzen. Ein juristisches Team der Universität Halle hat sich im Rahmen eines Forschungsprogrammes des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz 60 solcher Sharing-Plattformen genauer angesehen, um Vorschläge für besseren Verbraucherschutz zu erarbeiten. Darüber sprach ich mit Caroline Meller-Hannig, die in Halle bürgerliches Zivilprozess und Handelsrecht lehrt.
Was uns interessiert hat, ist, ob durch die Sharing Economy tatsächlich die Verbraucherrolle sich sehr stark verschoben hat, ob wir eigentlich überhaupt noch dieses Verhältnis Unternehmer-Verbraucher haben oder ob wir nicht sagen, eigentlich handeln jetzt im Internet Gleiche mit Gleichen und deswegen müssen wir im Grunde ganz andere rechtliche Maßstäbe anlegen, als wir sie eben für den stationären Handel, aber eben auch für die früheren Online-Geschäfte so kannten.
Dieser Gedanke, dass sich die Kräfteverhältnisse zwischen Händler und Verbraucher ändern, das liegt ja auch daran, dass es eben halt Menschen gibt, die zum Beispiel diese Sharing-Plattform für ihre Zwecke sehr gut nutzen können, oder?
Ja, also was wir eben bemerken ist, dass wir halt gar nicht mehr unbedingt den Händler als Anbieter haben, sondern Privatpersonen, und durch diese Sharing-Plattform wird es denen sehr viel einfacher, sehr viel leichter gemacht, auch Geschäfte zu tätigen. Etwas, was man eben früher vielleicht mal auf dem Flohmarkt tun konnte oder irgendwo bei Kleinanzeigen in der Zeitung, ist jetzt einfach sehr viel einfacher und auch einfacher zu professionalisieren. Und das war im Grunde das, was uns da ganz spannend erschien.
Auf der anderen Seite, wenn man sich die Machtverhältnisse anguckt, gibt es natürlich schon jemanden, der sehr stark ist in diesem Verhältnis zwischen mehreren Personen, nämlich die Plattformen, und die treten ja häufig nur als angeblicher Dienstleister oder Vermittler auf. Ist diese Rolle eigentlich gerechtfertigt, also diese bescheidene Rolle gerechtfertigt?
Ja, genau das haben wir auch beobachtet. Wir haben eben gerade gesehen, dass die Verschiebung eher so stattgefunden hat, dass wir relativ marktmächtige Plattformen haben, die auch viele Geschäfte an sich binden und sehr starken Einfluss auch auf die Vertragsmodalitäten, auf die Angebotspalette, auf die Vertragsabwicklung bis hin zu Beschwerdemanagement nehmen. Gleichzeitig aber eben tatsächlich selbst sich im Grunde in so eine Vermittlerrolle zurückziehen. Und das ist etwas, was auch in unseren Augen nicht zusammenpasst. Da sollte doch derjenige, der eben auch profitiert, der eine große Macht ausübt in dem Zusammenhang, also ich will jetzt gar nicht das moralisch bewerten, sondern einfach strukturell eben da sehr starken Einfluss auf die Vertragsverhältnisse hat, der sollte eben auch in der Verantwortung stehen. Das gilt vor allem in den Fällen, wo für den einzelnen Abnehmer eigentlich gar nicht erkennbar ist, ob jetzt von einer Privatperson oder von der Plattform eine Ware erworben wird. Und gerade in diesen Fällen, wo es halt da an der Transparenz mangelt, sehen wir auch eine größere Verantwortung der Plattform, und zwar auch in rechtlicher Hinsicht.
Und gerade wenn es um diese Transparenz geht, also die unklare Verteilung der Rollen, da hapert es dann oft auch mit der Rechtedurchsetzung als Verbraucher?
Genau so ist das, ja.
Und welche Probleme gibt es da konkret?
Ganz konkret ist das Problem, dass letzten Endes der einzelne Abnehmer gar nicht weiß, an wen er sich wenden muss. Wer ist eigentlich der Vertragspartner, wenn es dann zum Konfliktfall kommt? Und da haben wir eben gemerkt, dass in diesen Situationen sich die Plattform dann eben zurückzieht. Und das Problem ist dann wirklich, an wen kann ich mich mit Beschwerden wenden? Wer steht eigentlich ein, wenn es zu Schäden kommt? Wie kann ich meine Ansprüche durchsetzen? Welche Rechte habe ich überhaupt, wenn ich gar nicht weiß, ob etwa mein Anbieter eine Privatperson oder ein gewerblich Tätiger ist? Dann kann ich auch gar nicht wissen, ob ich etwa Widerrufsrechte habe, welches Gewährleistungsrecht gilt und Ähnliches. Und das sind einfach die Probleme, die durch diese mangelnde Transparenz entstehen.
Das hört sich danach an, als wenn der Gesetzgeber aufgerufen wäre, etwas zu verändern.
Also eine Veränderung, die wir angedacht haben, würden wir eher nicht vorschlagen, nämlich im Verhältnis Anbieter und privater Abnehmer. Also so die Rolle eines neuen Prosumers mit neuen eigenen rechtlichen Pflichten, das würden wir nicht empfehlen.
Prosumer, das müssen wir erklären.
Also das ist ein Begriff, der stammt so aus den 60er Jahren, und die Vorstellung war ursprünglich, dass das eine Person ist, die eben gleichzeitig produziert und konsumiert. Letzten Endes ist das eben die Idee, dass wir halt nicht mehr diese Aufgabenteilung zwischen Produktion und Konsum haben, sondern beides inzwischen immer stärker zusammenwirkt. Und wir hatten uns tatsächlich überlegt, ob man nicht dann den privaten Anbieter auch vielleicht mit einem höheren Pflichtenkanon versehen muss, weil der ja so ein bisschen auch schon in Richtung Unternehmer und Gewerbetreibender geht. Dagegen haben wir uns aber entschieden. Wir haben tatsächlich aber die Empfehlung ausgesprochen, dass in Fällen, wo wir eben dieses Transparenzproblem haben, wo wir im Grunde nach außen die Vorstellung des privaten Abnehmers sehen, da ist die Plattform mein Anbieter, dass wir dann eben auch eine Haftung der Plattform annehmen. Wenn die also im Grunde sich selbst so darstellt, als würde sie die Leistungen selbst anbieten, dann muss sie auch im Falle von Schlechtleistungen etwa für Schäden einstehen.
Das war Caroline Meller-Hannig von der Universität Halle über Verbraucherrechte auf Sharing-Plattformen.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 67067.
Wir in Bayern sind ein vertrauenswürdiges Volk. Wenn man uns was anvertraut, dann bleibt's auch bei uns und wir nehmen's mit bis ins Grab. Aber ich bin schon wieder abgeschweift. Es ist ein wunderschöner Samstagnachmittag. Die Sonne scheint in die Fabrikhalle runter auf die Roboter und ihr Metall drauf. Und ich schreite die Treppe hinunter und denke mir, irgendwas ist heute anders als wie sonst, weil die Roboter stehen komisch da. Angie, frage ich meine liebe Assistentin, was ist mit den Robotern los? Die stehen irgendwie komisch da, oder? Und die Angie sagt, ja, die haben sich vorhin, wo ich reinkommen bin, alle vorgebeugt. Und in dieser Vorbeugehaltung verharren sie jetzt. Hab schon immer gern gemacht, welche Begriffe die Angie benutzt. Sie verharren, wäre nie drauf gekommen. Womit kann das zusammenhängen, Angie? Sind die jetzt alle deprimiert oder wollen die uns was andienen? Weißt du irgendwas? Ich weiß nur, dass der Herr Singh gesagt hat, dass das Innenministerium jetzt die Passwörter braucht. Und wenn unsere Roboter, hat der Herr Singh gesagt, Straftaten gemacht haben, Sexualstraftaten zum Beispiel oder Kinderpornografie oder schweren Raub, dann müssen sie ihre Passwörter rausrücken. Ich habe gar nicht gewusst, dass die Passwörter haben. Fragen wir mal den Robert. Das ist unser Lieblingsroboter, ein fauler Hund. Robert, warum stehst du denn so komisch da, statt aufrecht mit deinen sonst immer hängenden Schultern? Ja, weil wir gehört haben, dass wenn jemand sein Passwort nicht rausrückt, das Innenministerium sagt, dann kommst du in Beugehaft. Und da beugen wir uns halt alle schon einmal vor, bevor wir dann in Haft kommen. Robert, weißt du überhaupt, was Haft ist? Nein, aber es klingt nicht gut, sagte Robert. Hast du jetzt Sexualstraftaten begangen? Fragte Angie. Und Robert schüttelt den Kopf. Könnt ihr überhaupt Sexualstraftaten begehen, ihr Roboter? Fragte Angie. Eine bemerkenswerte Frage, wäre ich selber nie drauf gekommen. Jedenfalls kriegen wir an dem Nachmittag nichts aus die Roboter rausgepresst. Ich sag zu allen, könnt euch wieder normal hinstellen. Heute wird keine gebeugt. Wenig später bei einem Cappuccino fragt mich die Angie, kannst du mir gerade mal das Passwort von meiner E-Mail sagen? Weil ich hab's vergessen.
Das digitales Logbuch. Name Schönherr Maximilian. File closed.
Amazon-Mitarbeiter hören Sprachaufnahmen von Alexa. Unsere erste Nachricht im Info-Update von und mit Lucian Haas.
Wer einem digitalen Assistenten vom Typ Alexa Befehle erteilt, muss damit rechnen, nicht nur von Computern, sondern gelegentlich auch von Amazon-Mitarbeitern abgehört zu werden. Diese schrieben das Gesagte sogar mit, berichtet der Nachrichtendienst Bloomberg. Die Praxis diene dazu, die Spracherkennung der digitalen Assistenten zu überprüfen und weiter zu verbessern. Auch bei Siri von Apple und Googles Assistant gäbe es ähnliche Kontrollinstanzen, bei denen reale Menschen Stichproben der Sprachaufzeichnungen lauschen und die maschinelle Erkennung kontrollieren. In einer Stellungnahme bestätigte Amazon das Vorgehen, bestritt allerdings, dass Mitarbeiter die Alexa-Sprachaufzeichnungen mit einem bestimmten Kunden in Verbindung bringen könnten. Nutzer von Alexa können der Verwendung ihrer Sprachaufnahmen zur Weiterentwicklung des Dienstes in den Geräteeinstellungen widersprechen.
Yahoo muss noch mehr zahlen.
Yahoo hat mit Geschädigten von zwei großen Hacks aus den Jahren 2013 und 2014 einen neuen Vergleich abgeschlossen. 117,5 Millionen US-Dollar muss der Konzern nun als Entschädigung zahlen. Dem muss das zuständige Bezirksgericht in Kalifornien aber noch zustimmen. Schon im Oktober 2018 hatte es einen ersten Vergleich gegeben. Damals einigten sich die Parteien auf 50 Millionen Dollar Entschädigung. Allerdings lehnte im Januar eine Richterin den Vergleich ab, weil nicht alle möglichen entstandenen Kosten der Geschädigten berücksichtigt worden waren. Im August 2013 und im Dezember 2014 hatten Angreifer rund 3 Milliarden Nutzerkonten bei Yahoo gehackt. Dabei erbeuteten sie persönliche Daten wie Namen, Geburtsdatum, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Passwörter. Yahoo hatte die Öffentlichkeit erst 2016 über die Vorfälle informiert.
Die 5G-Auktion hat die 5-Milliarden-Grenze überschritten.
Vor Beginn der Versteigerung der 5G-Mobilfunkfrequenzen in Deutschland hatten Experten damit gerechnet, dass die Auktion zwischen 3 und 5 Milliarden Euro bringen könnte. Doch mittlerweile steht fest, sie wird mehr Geld in die Staatskasse spülen als gedacht. In dieser Woche ist die Marke von 5 Milliarden Euro durchbrochen worden. Das geht aus Angaben der Bundesnetzagentur hervor. Ein Ende der Auktion ist noch nicht absehbar. Der Bund will die Einnahmen in die Digitalisierung stecken.
Russland soll ein autonomes Internet bekommen.
Das russische Parlament hat mit großer Mehrheit in einer zweiten, entscheidenden Lesung einem entsprechenden Gesetz zugestimmt. Demnach soll der russische Internetverkehr künftig komplett über Server im eigenen Land gelenkt werden. Das Argument dafür lautet, die inländische Kommunikation dürfe nicht durch einen Ausfall eines Knotenpunkts im Ausland oder einen gezielten Cyberangriff beeinträchtigt werden. Anfang März hatten in Russland tausende Menschen gegen das Gesetz demonstriert. Sie warfen der Regierung Zensur vor, die Überwachung würde erleichtert.
Ein Windows-Update kann zu Problemen mit Antivirusprogrammen führen.
In dieser Woche wurden von Microsoft einige Sicherheitsupdates für das Betriebssystem Windows 10 und Windows 7 ausgeliefert. Anschließend berichteten mehrere Hersteller von Antivirusprogrammen, darunter Sophos, Avast und Avira, von Problemen mit ihrer Software. Demnach arbeitet das Betriebssystem langsamer als normal. Bei Windows 7 und Windows 8.1 in Verbindung mit Antivirus-Anwendungen des Herstellers Sophos meldeten Nutzer auch Probleme beim Booten.
Die Bundesregierung fördert Games made in Germany.
50 Millionen Euro stellt das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur bereit, um damit die Entwicklung von Computerspielen aus Deutschland zu unterstützen. Dabei soll die Förderung in zwei Stufen erfolgen, kündigte der zuständige Minister Andreas Scheuer an. In einer direkt startenden Pilotphase sollen kleinere Vorhaben bis zu 200.000 Euro erhalten. Nach Abschluss der EU-Notifizierung in einigen Monaten sollen auch Produktionen mit größeren Beträgen gefördert werden.
Sternzeit, 13. April. Heiße Jupiter und nächtliche Wolken. Als heiße Jupiter bezeichnen die Astronomen die Exoplaneten, die in sehr geringem Abstand um ihren Stern kreisen. Viel näher als der Merkur bei uns um die Sonne. Diese Planeten drehen sich so, dass sie ihrem Stern stets dieselbe Seite zuweisen. Genauso macht das auch der Mond mit der Erde. Somit bekommt die eine Seite des Planeten immer das Licht des Sterns ab, während die andere stets im Dunkeln liegt. Das heißt aber nicht, dass die eine Seite brüllend heiß und die andere bitterkalt ist. Wenn so ein Planet eine Gashülle hat, eine Atmosphäre, dann verteilt diese die Hitze um den Planeten herum. Denn meist hat eine Atmosphäre eine ganz eigene Rotationsdauer. In unserem Sonnensystem ist das bei der Venus zu beobachten. Während unser innerer Nachbarplanet sich sehr behäbig in 8 Monaten einmal um seine Achse dreht, rotiert seine Atmosphäre in nur 4 Tagen. So schnell rast die gesamte Venushülle einmal um den Planeten herum. Bei Beobachtungen mit dem Infrarot-Weltraumteleskop Spitzer der NASA hat Thomas Beatty vom Stewart Observatorium in Arizona entdeckt, dass heiße Jupiter fast immer Wolken auf der Nachtseite haben. Sie bilden sich in der Abenddämmerung, wenn sie auf die Rückseite des Planeten wandern, und lösen sich wieder auf, wenn sie zurück auf der Tagesseite sind. Die Wolkendecke hält die Nachtseite dieser Planeten auf einer erstaunlich einheitlichen Temperatur von etwa 700 Grad Celsius. Die Astronomen wollen jetzt mit dem Hubble-Weltraumteleskop erstmals direkt Wolken eines fernen Planeten beobachten.
Die Urheberrechtsreform ein schwarzer Tag fürs Internet? Diese Frage wird gleich bei Streitkultur besprochen, nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Und das war Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber am Mikrofon.